Domradio Sonntagslicht.
Hey zusammen und schön, dass ihr dabei seid beim Sonntagslicht. Unsere guten Nachrichten der Woche für euch zusammengestellt von mir, Michelle. Ich hoffe, dieser Podcast bringt ein bisschen Licht in euren kalten und vielleicht auch grauen Februar. Wenn man dann den Fokus ja wieder so ein bisschen mehr auf die Good News lenkt, so empfinde ich das, dann hört und sieht man die ja auch eher. Also man nimmt die irgendwie eher wahr, finde ich. Und das sind ja manchmal auch so ganz kleine Sachen, über die man sich einfach freuen kann. Ich war zum Beispiel diese Woche einkaufen und habe im Supermarkt gesehen, dass die da einen Ramadan-Kalender hatten. Also wie ein Adventskalender, aber eben für Ramadan. Der fängt ja Ende des Monats wieder an und diesen Fastenmonat begehen ja auch viele unserer muslimischen Mitbürger und Mitbürgerinnen. Ja, und ich habe mich dann echt gefreut. Das ist so ein Aufeinanderzugehen, ein Stück Zuhause für viele Menschen, die das feiern. Das fand ich einfach eine schöne Geste. Also, aber dabei bleibt es nicht. Ich habe noch mehr schöne Nachrichten und damit können wir jetzt direkt anfangen. Boah, ich weiß noch, damals im Erstkommunionsunterricht, die Musik, die da gespielt wurde, dieses Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag oder so. Das hatte ich ewig im Kopf. Absoluter Kracher damals auch, weil, sind wir ehrlich, also diese älteren Kirchenmusikstücke, die sind ja für Kinder oft so, also die Sprache ist etwas fremd. Ich dachte als Kind auch immer, alle Lieder klingen irgendwie recht ähnlich. Es ist sehr getragen, sehr langsam, trotzdem schön, ne? Also ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, aber eben, jo, bisschen langweilig für manche jüngere Kirchenbesucher und Besucherinnen. Nicht so in der katholischen Pfarreiengemeinschaft Karst-Büttgen. Da hat der Kantor Dieter Böttcher nämlich eingeführt, dass das Kommunionslied von ihm selbst komponiert wird. Das kam so, weil es eigentlich schon immer ein Lied passend zum Motto der Erstkommunion gab, jedes Jahr. Und man hat dann eigentlich immer eins genommen, das es schon gab, ist ja klar. Aber in einem Jahr hat ihm das nicht so gut gefallen und in dem Jahr drauf gab es dann gar keins, was so wirklich passte. Und dann hat er sich gedacht, ja gut, dann mache ich jetzt halt selber eins. Und das kam dann auch ziemlich gut an. Und das Schöne daran ist, dass er natürlich dann die Lieder auch immer so schneidern kann, sage ich mal, wie er möchte und damit auch das vermitteln kann, was für die Kinder wichtig ist.
Ich hatte tatsächlich bei dem Lied in diesem Jahr zuerst einen ganz anderen Text, also mit Jesus auf dem Weg, und da ging es sehr viel um, also viel zu viel um die Sachen, die nicht gut sind im Lebensweg. Und dann habe ich nachher gedacht, nee, das ist nicht das Bild, was ich den Kindern vermitteln will. Die Grundaussage muss sein, wir sind mit Jesus auf dem Weg und das ist positiv. Also es muss in jedem Lied diese positive Elemente müssen vorhanden sein. Und meistens ist das ja auch in den Mottos schon der Fall. Also wenn ich von Jesus spreche oder Bibelzitate habe, ich bin das Licht der Welt, das sind eigentlich immer positive Dinge.
Mit Jesus auf dem Weg klingt dann übrigens so.
Und wenn du mal nicht weiter weißt, sei nicht verzagt, dann öffne dich und hör gut zu, was Jesus sagt. Mit Jesus auf dem Weg, wir sind niemals ganz alleine. Mit Jesus auf dem Weg, wir sind große und kleine. Jesus ist stets auf unserer Seite. Er zeigt uns Wege ins Weite. Mit Jesus auf dem Weg, wir sind niemals ganz alleine.
Bei den Kindern kommt das super an, sagt er, dass die Lieder selbst geschrieben sind. Und das hat bei Dieter Böttcher auch schon für ein bisschen Bekanntheit gesorgt.
Ich habe jetzt am Freitag noch mit einer Mutter gesprochen. Ich werde angesprochen, wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, von fremden Leuten, die dann sagen, ja, mein Kind ist übrigens auch Kommunionkind. Und ach, ich wollte ihnen schon immer sagen, wie toll das ist. Und also und man hört es auch einfach daran, wie laut die Kinder dann Lieder mitsingen im Gottesdienst. Also wenn wir im Gottesdienst Lieder singen, dann ist dieses Kommunionlied immer das, was am lautesten ja schon fast gebrüllt wird.
Wirklich süß. Ja, und auch richtig schön. Also, dass sich da jemand die Mühe macht und es dann noch so gut ankommt. Ich merke schon, das wird, glaube ich, mein Ohrwurm für den heutigen Tag. Das hat Danke für diesen guten Morgen gerade verdrängt. Eine gute Nachricht von der Tafel in Emden. Also wenn ich an die Tafel denke, dann habe ich direkt zu viele Menschen, zu wenig Spenden im Kopf. Umso schöner, dass in Emden kein Bedürftiger und keine Bedürftige abgewiesen werden muss aktuell. Susanne Röttgert, die Geschäftsführerin der Caritas Ostfriesland, hat dazu Folgendes gesagt.
Also wir sind wirklich in diesem Jahr sehr gut aufgestellt. Wir haben eine
große Lebensmittelaktion gemacht im Dezember, wo wir Lebensmittel in einer Größenordnung von 3,7 Tonnen sammeln konnten. Der Multikonzern, der zur Bünding-Gruppe gehört, hat uns diese Sachen nochmal verdoppelt. Also wir sehen wirklich im Moment sehr positiv in die Zukunft, aber natürlich auch mit Sorge, weil immer mehr Menschen ja, dieses Angebot auch in Anspruch nehmen müssen.
Ja, klar, also schönreden müssen wir uns das hier natürlich nicht. Es ist schlimm genug, dass so viele Menschen mittlerweile auf die Tafel zurückgreifen müssen. Aber die Lebensmittelaktion vor Weihnachten, über die sie auch gesprochen hat, die hat eben ordentlich geholfen. Und was ich daran so schön finde, die Leute fühlen sich angesprochen, spenden gerne und, wenn sie können, legen sie sogar ihren Einkauf nach dieser Aktion, also planen so ein bisschen damit.
Ja, genau. Also die Kunden signalisieren uns immer wieder, dass sie von der Aktion gehört haben, dass sie extra für diesen Tag zu Multi kommen, da einkaufen. Teilweise bringen die Leute uns ein, zwei Teile mit, aber wir haben wirklich auch Kunden, die nur diesen Einkauf für uns machen, dann ihren gesamten Einkaufswagen bei uns abstellen, dass sie die Lebensmittel wegsortieren können. Also es ist eine ganz, ganz tolle Akzeptanz auch in der Bevölkerung. Und auch der Multikonzern geht da sehr stark auch für uns in die Werbung.
Schön, dass das so angenommen wird und so viele spenden. Wenn ihr was übrig habt und spenden könnt, informiert euch gerne mal. Tafeln gibt es ja eigentlich überall in der Nähe. Wir sind ja gerade irgendwie in einer Zeit, in der es fast schon normal geworden ist, sich gegen Demokratie auszusprechen für manche, also gegen Menschenwürde, gegen jeder darf sein, wie er eben ist. Das finde ich wirklich erschreckend, aber ich freue mich dann immer, wenn ich jemandem begegne oder mich mit jemandem unterhalte, der ganz deutlich sagt, wie wichtig ihm oder ihr Demokratie, Gleichberechtigung und auch Menschenwürde ist. Und das auch so lebt und zeigt. Indem man das schon tut, zeigt man ja auch den Menschen, die diese Werte mit Füßen treten, nee, so nicht. Ich bin da nicht deiner Meinung und mir ist das wichtig. In Bonn hat eine Gemeinde jetzt genau das getan. Der Bonner Diakon Ralf Knoblauch hat die Migrationsdebatte und die Entwicklung der CDU mit Sorge verfolgt und deshalb jetzt eine Aktion gestartet. Mit der können sich Gläubige zum Thema Demokratie positionieren und diese Aktion heißt Offene Türen für Demokratie.
Wir hier im großen pastoralen Raum der beiden Gemeinden haben uns gesagt, als Pastoralteam wollen wir auch nochmal öffentlich ein großes Zeichen setzen, um die Demokratie, um die Menschenwürde zu schützen. Wir haben das angefangen im letzten Jahr, dass wir ein großes Plakat an der Thomas-Moos-Kirche aufgehangen haben, wo der Artikel 1 unseres Grundgesetzes draufsteht. Für Menschenwürde und Demokratie halte, die Würde ist unantastbar in Arabisch, in Ukrainisch und in Deutsch. Und jetzt haben wir gesagt, wir werden noch klarer auf die Wahl hin und haben sogenannte Türhänger gemacht, die Sie vielleicht alle kennen aus Hotels, wo Sie oft an Türklinken hängen oder in Straßenbahnen oben an den Stangen, wo man sich festhält. Und diese Türhänger, die haben wir gestaltet und auf den Türhängern steht immer drauf, meine Tür ist offen für. Und dann haben wir verschiedene Schlagwörter uns überlegt, wie Demokratie, Frieden, Toleranz, Gleichberechtigung, Freiheit. Und die hängen also in unseren Kirchen aus, im Pfarrheim hängen die aus, überall an ganz unterschiedlichen Orten. Und jeder kann mitmachen, indem er so einen Türhänger nimmt und ein Foto davon macht und sein persönliches Statement für Demokratie und Menschenwürde abgibt. Bei mir steht, meine Tür ist offen für Gleichberechtigung.
Ja, das ist genau sowas, was ich meinte. Also wenn man schon mal jemanden sieht, der sich so positioniert, dann weiß ich schon mal eine ganze Menge über die Werte, die dieser Mensch sehr wahrscheinlich vertritt. Und das gibt mir persönlich dann immer Hoffnung. Aber anscheinend nicht nur mir.
Wir haben sehr deutlich Signale bekommen. Erstmal sind unsere vom Pastoralteam, jeden Tag ist ein Türchen geöffnet worden, sage ich mal, mit einem neuen Statement. Und jetzt kommen auch zunehmend mehr Statements aus der Gemeinde, die sich sehr klar auch persönlich positionieren und sagen, ich stehe für Menschenwürde und ich möchte, dass die Menschenwürde geachtet werden. Wir sind ein pastoraler Raum mit vielen großen Konfliktfeldern. Wir sind eine Brennpunktgemeinde und wir haben viele Themen wie Migration und solche Geschichten. Und da ist es für uns so klar und wichtig, die Toleranz und das Miteinander zu stärken, das, was wir hier täglich leben.
Ja, das tun sie wirklich in dieser Gemeinde. Da wird auch viel Wert auf zum Beispiel interreligiösen Dialog gelegt, hat Knoblauch erzählt. Also das Fastenbrechen zum Beispiel, das findet gemeinsam mit den Muslimen im Pfarrheim statt. Und im Interview, das ihr übrigens auch komplett auf domradio.de findet, hat er auch gesagt, wir stehen für unsere Werte der Offenheit und die wollen wir sehr klar nach außen hin zeigen. Wir bestücken nicht nur eine Nische damit, sondern das sind unsere Prioritäten. Gut gesagt und gut gezeigt mit der Aktion Offene Türen für Demokratie. Und dann haben wir noch ein paar gute Umwelt-News. Die Verschmutzung der Meere ist ja ein sehr großes Problem, das wissen wir alle. Da landet so unfassbar viel Müll und Plastik und das ist schlecht für Mensch, Umwelt und natürlich auch fürs Tier. Und eine recht einfache Erfindung soll jetzt für weniger Müll im Ozean sorgen. Der Kollege Tobias Fricke weiß mehr dazu.
Ja, es geht um Bojen, die Müll tracken können und deswegen entwickelt eine Firma umweltfreundliche Bojen aus Akoya-Holz, die im Meer schwimmen, um zum Beispiel den Fischereibehörden schwimmende Müllansammlungen anzuzeigen. Dabei bestehen sie halt eben selber nicht aus Plastik, sondern sind biologisch abbaubar, weil aus Akoya-Holz.
Okay, und was ist Akoya?
Das ist ein Baustoff, der aus australischen Kiefern hergestellt wird. Vielleicht kann man es so ein bisschen vergleichen mit WPC-Holz. Kriegt man in jedem Baumarkt für den Gartenbereich sehr langlebig, aber dennoch kompostierbar. Und im Gegensatz zu Plastikbojen haben eben diese Holzbojen eine Lebensdauer von etwa 10 Jahren. Die Boje verfolgt nicht nur Plastikansammlungen, sondern kann auch als Messgerät dienen für Meerestemperatur und Wetterprognosen.
Also gleich dreifach gut. Tolle Erfindung.
Die Inspiration.
Als Impuls und als Gedanken, die ich euch heute mit auf den Weg geben will und in die neue Woche, habe ich diesmal einen Ausschnitt aus einem Interview rausgesucht. Das findet ihr übrigens auch komplett auf domradio.de und es lohnt sich, es auch komplett zu lesen. Vor ein paar Tagen haben wir, ja, wie soll man das sagen? Die Pandemie hatte Geburtstag, das klingt irgendwie so blöd, vor allem, weil wir ja alle froh sind, dass sie vorbei ist. Es war eben 5 Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie und wir haben im Domradio mit der Ordensschwester und Psychologin Katharina Klüthmann gesprochen. Die hat Bilanz gezogen und ich finde, sie hat sehr wertvolle Dinge gesagt im Gespräch mit meiner Kollegin Hilde Regenieter. Deshalb jetzt hier der Auszug aus dem Gespräch als Impuls.
In der Corona-Zeit, da hat sich ja unter dem Label der Querdenker eine doch ziemlich merkwürdige Allianz Unzufriedener gebildet. Sehen Sie die aktuelle tiefe Spaltung der Gesellschaft auch als eine direkte Folge daraus?
Ich finde das eine sehr schwierige Frage und ich frage mich, ob die Querdenker wirklich, ob Corona da der Grund war oder ob das der Anlass war, der Spaltungen nach oben gespült hat, in der Gesellschaft und in der Kirche. Ich finde es wichtig, dass wir die Spaltungen sehen, aber wir dürfen sie auch nicht herbeireden. Ich erlebe eben auch ganz, ganz viele Menschen, die sich sehr mühen, dass es zusammenbleibt. Ich frage mich, wie sehr wir verlernt haben, auch eigenverantwortlich Dinge zu tun und nicht einfach immer nur nach oben zu schielen, sondern zu sagen, ich sehe hier, das muss sein und das tue ich. Und dafür muss ich mich auch nicht groß abgrenzen. Also wenn ich jetzt entscheide, ich lasse mich nicht impfen, was ich nicht getan habe, aber wenn das jemand entscheidet, ja, dann lässt er sich eben nicht impfen. Also muss das gleich eine politische Aussage werden, eine Spaltung. Und wie direkt da die Verbindungen von damals zu heute sind, das finde ich wirklich ganz schwer zu sehen. Da müsste man vielleicht mal einen Soziologen fragen oder eine Soziologin.
Was sehen Sie persönlich als wichtigste Lehre aus dieser Corona-Zeit?
Also ich für mich habe gelernt, dass weniger mehr sein kann. Das ist gut, nicht eins nach dem anderen zu machen, sondern zwischendurch auch mal Pause zu machen, mal zu reflektieren, was sehr die Kreativität fördert. Ich habe für mich sehr viel nachgedacht, auch gerade im kirchlichen Bereich, darüber, welche Formen brauche ich, welche Formen habe ich gern und wo kann ich auch in ganz anderen Formen Begegnung haben. Und zwar Begegnung mit anderen Menschen, aber eben auch Begegnung mit Gott. Also muss es unbedingt die Messe sein. Die ist mir sehr, sehr wichtig, aber muss sie es unbedingt sein? Und wenn die Zusage gilt, Gott ist in der Messe, im Abendmahl, in der Eucharistie gegenwärtig, heißt es ja nicht, dass er anderswo nicht ist. Das war jetzt eher fromm, aber so ganz praktisch. Videokonferenzen, Zoom-Konferenzen, all diese Dinge, wie sie dann auch heißen, haben mein Leben sehr verändert, weil wir dadurch auch entdeckt haben, nicht nur, dass wir ganz viel Fahrzeiten sparen können, sondern auch, dass wir internationale Konferenzen machen können, wo wir da früher überhaupt nicht auf die Idee gekommen wären, weil wir für einen 2-stündigen Vortrag natürlich nicht mal eben nach Südafrika fahren.
Inwieweit hat in Ihren Augen die deutsche Gesellschaft die Pandemie verarbeitet und was bliebe da womöglich dringend zu tun?
Oh, ich bin gerade sehr zwiegespalten, ob man da einen Aufarbeitungsprozess gehen sollte, müsste, weil ich glaube, dass Schuldzuweisungen echt nicht hilfreich sind. Ich würde im Moment eher darauf setzen, zu fördern, was zusammenhält. Und ich schätze das sehr, wenn auch Politiker das gerade tun, zu sagen, lasst uns zusammen mit den richtigen Parteien, also nicht mit den Radikalen. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir versuchen, Ängste von Menschen besser zu verstehen, ernst zu nehmen, damit sie nicht ins Kraut schießen, damit man da vernünftig mit umgehen kann, eigene Initiativen zu fördern und nicht immer nur nach oben zu gucken, finde ich ganz, ganz wichtig. Und als Kirchen unseren Schatz nicht zu vergraben. Wir haben tolle Angebote, wir haben tolle Möglichkeiten durch unser geistliches Leben. Und so das Letzte. Ich glaube, wir sitzen gerade kirchlich und gesellschaftlich in einem Paradigmenwechsel. Also total andere Denke beginnt da gerade. Und da treffen gerade die aufeinander, die das Alte noch wollen und die, die das Neue schon wollen. Und das ist immer, immer in der Geschichte ruckelig gewesen. Und das ein bisschen gelassener zu sehen, das fände ich echt eine Chance.
So, das war's für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf, haltet Ausschau nach den schönen Dingen und bis nächste Woche. Wir hören uns.